Knöpfchen ist gedrückt.
Okay. Kann es losgehen?
Hallo Ali.
Hallo liebe Katrin. Immer wieder neu. Man hat es 4 Wochen nicht gemacht und so, oh Gott, wir sind wieder auf Aufnahme. Oh
Gott. Wir sind wieder on air. Und diesmal schon zum 10. Mal.
Wahnsinn, ne? Na? 10. Mal.
Überleg mal, haben wir so gedacht, wir starten mal und gucken mal, was so kommt. Und wenn wir dann so ein paar Mal haben und ob sich dann überhaupt noch irgendein Thema findet.
Uns gehen die Themen nicht aus, haben wir gerade auch schon festgestellt, ne?
Genau. Ja. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge rund um Frauengesundheit, Superkraft, um Geburt, um Spannendes, um Lustiges, um Trauriges, Nachdenkliches, so wie zum Beispiel unsere letzte Folge,
wo Doro unsere Gästin war und erzählt hat, wie der Abschied von Juli war, ihrer Tochter, die in ihrem Bauch verstorben ist. Und und haben da eine total schöne Rückmeldung bekommen von einer Kollegin, die da auch so ein bisschen Trouble hatte in ihrer Arbeitswelt und die froh war über die Triggerwarnung, ne? Also von wegen, was sie da erwartet und die sich dann auch Zeit genommen hat, dort reinzuhören und ganz dankbar war für den Mut, den sie durch das Mutmachen, was sie durch Doro erfahren durfte und ist da sehr gestärkt rausgegangen und voller Hoffnung. Das war eine schöne Rückmeldung.
Das ist eine ganz schöne Rückmeldung. Ja, und insgesamt haben wir auch von einigen gehört, dass diese Triggerwarnung ganz gut war und sich auch einige entschieden haben, oh, das passt mir jetzt gerade, ne, passt jetzt gerade für mich nicht, mir das anzuhören. Und auch da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch das gehört zu guter Pflege einer, der eigenen Gesundheit, ne? Sich da irgendwie zu schützen oder selber zu gucken, so, wo stehe ich, was geht für mich gerade oder was geht nicht. Deswegen denke ich, ist ganz schön und allgemein können wir es, glaube ich, generell, eben wenn man das Gefühl hat, ach ja, können wir es unseren Hörern ans Herz legen, ne?
Ja.
Weil es wirklich, darf man sich für Zeit nehmen, darf man echt Hoffnung schöpfen nach so einer Stunde mit der Doro und ihrer Geschichte, weil die eben, wie schon gesagt, bei all der Traurigkeit auch eben viel Mutmachendes hat.
Ja, Mut und Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels. Total, ja. Ja, vielleicht an der Stelle, bevor wir gleich mit dem Neuen nochmal anfangen, immer nochmal die Rückmeldung an euch oder wir freuen uns immer über Rückmeldungen von euch, über die Kanäle, einmal über den Instagram-Kanal superkraft22 und da Direktnachrichten oder mail@superkraft22.de und freuen uns über Input, Vorschläge, was auch immer. Herzlich willkommen.
Ja, und wir werden gleich mit den Letzten ihrer Art sprechen. Die
Letzten ihrer Art, voll krass.
Zwei, die Hebammenschülerinnen sind und eben ihre Ausbildung in diesem Jahr beenden. Und Letzte ihrer Art deswegen, weil?
Weil sie die letzten Schülerinnen sind, also sind die Letzten, die noch die Ausbildung genießen dürfen. Und es ist ja so, dass ab Januar 2020 man die Hebammenwissenschaft auch studieren kann und praktisch ab letztem Jahr, September ausschließlich nur noch. Also man kann keine Schulausbildung mehr absolvieren. Deswegen sind sie Letzten ihrer Art.
Ja. Genau. Da bin ich sehr gespannt, was die erzählen.
Total.
Was die so in ihrer 3-jährigen Ausbildung erlebt haben, erfahren durften, was das mit ihnen gemacht hat. Also die Anne und die Emily, die sind jetzt hier gleich bei uns zu Gast.
Nummer 10, Superkraft.
Genau.
Und dann freuen wir uns und ihr dürft mit uns gespannt sein, was sie erzählen werden.
Alles klar, dann
viel Spaß.
Schön, dass ihr da seid. Hallo Anne Willkommen. Und Emily.
Hallo, danke schön.
Wir haben uns gerade in unserem Vorspann schon, haben wir euch schon vorgestellt als die Letzten eurer Art.
Ja.
Die Hebammen-Dinos quasi.
Ja.
Ne? Das ist... sowohl irgendwie auch Also aufregend und aber auch traurig vielleicht. Oder auch nicht. Vielleicht finden wir das jetzt in dem Gespräch raus, ob das vielleicht auch ganz gut ist, dass es so ist, wie es ist. Ihr seid auf jeden Fall zwei Hebammenschülerinnen, die noch eine Ausbildung als Hebamme gemacht haben.
Mhm. Genau.
Was, wie Alice eben sagte, seit 22 gar nicht mehr möglich ist. Ne?
Januar 2020 wird das Studium angeboten.
Wird es angeboten. Genau. Und seit 22 genau, ist es gar nicht mehr möglich, eine Ausbildung zu beginnen. Das heißt, ne, und ihr habt jetzt 3 Jahre Ausbildung gemacht und seid jetzt eben die Abschlussklasse und danach wird es eben keine ausgebildeten, sondern nur noch studierte Hebammen geben.
Ja.
Ne?
Ja.
Ist das richtig?
Das ist richtig.
Und ihr seid hier, weil wir das natürlich super spannend finden, weil wir auch gerne unseren Hörerinnen näher bringen wollen, was ist eigentlich die Ausbildung einer Hebamme, was könnt ihr jetzt alles, wenn ihr da nach 3 Jahren fertig seid, was sind eure Fertigkeiten, was habt ihr da alles gelernt? Und ihr seid aber auch hier, weil ihr bei der Ali jeweils schon mal ein Externat gemacht habt. Mhm. Mögt ihr vielleicht mal erzählen, was das ist?
Und vielleicht erzählt ihr erstmal, wer ihr seid.
Ach so, Entschuldigung. Natürlich erzählt ihr das vielleicht erstmal.
Ja, also ich bin die Emily. Und ja, wir sind zusammen in einer Klasse. Und wie du gesagt hast, der letzte Jahrgang. Und ich glaube, es ist eine spannende Frage, inwiefern es jetzt gut ist, der Wechsel, Studium, Ausbildung. Ich glaube, also ich bin froh, die Ausbildung gemacht zu haben oder jetzt noch zu machen. Mhm. Und ich bin froh, hier zu sein.
Ich bin Anne und mit Emily in einer Klasse. Und genau, ich würde einmal sagen, was ein Externat ist. Also innerhalb der Ausbildung sind wir hauptsächlich im Krankenhauskontext und lernen da. Und es gibt 3 Praktika innerhalb der Ausbildung, die wir bei freiberuflichen Hebammen machen, um die wir uns selbst kümmern. Die Zeiträume sind festgelegt und die gehen meistens 4 Wochen, 4 bis 5. Und da haben Emily und ich jeweils 1 bei Alexandra gemacht und sie dadurch auch kennengelernt. Das heißt, wir haben sie dann für 4 Wochen lang bei ihrer Arbeit begleitet als freiberufliche Hebamme und somit auch einen Einblick in das Leben als freiberufliche Hebamme bekommen, was eben ein ziemlich geringer Teil der Ausbildung insgesamt ist.
Ja. Und man kann sich halt aussuchen, ob es Freiberuflichkeit, also Hausgeburtshebammen oder halt auch als Beleghebamme dann begleitend im Krankenhaus ist oder in der Praxis. Mhm. Also dann mehrere Hebammen sind, die man im Wechsel dann begleitet.
Mhm. Nehmt uns doch nochmal, beziehungsweise die Menschen, die uns zuhören, nochmal mit in eure Ausbildung mit rein. Also was lernt ihr denn für Fertigkeiten oder für Inhalte? Also was ist so eure Kompetenz, die da geschult wird, geweckt wird? Erzählt mal ein bisschen.
Also ich würde vielleicht mal mit dem ersten Schulblock anfangen. Mhm. Also unsere Ausbildung hat gestartet mit einem Schulblock, der 4 Wochen, glaube ich, ging, 4 bis 5 Wochen. Mhm. Und da ging es natürlich viel um Kennenlernen, aber vor allem stand irgendwie im Vordergrund die Wahrnehmung und Beobachten. Mhm. Und das finde ich schon auch, dass sich das durch die ganze Ausbildung gezogen hat und einfach eine richtig gute Grundlage war, die schon direkt am Anfang gesetzt wurde. Also wir haben viel über Wahrnehmung und Beobachtung gesprochen und dann hatten wir den ersten Kreißsaal-Einsatz auch direkt danach oder dann je nachdem noch einen Einsatz später. Die Einsätze gehen immer so ungefähr 4 Wochen und da hatten wir auch das Glück eigentlich, dass wir wirklich beobachten durften und dann quasi das, worüber wir super viel gesprochen haben, erstmal umsetzen durften. Mhm. Und das hieß, dass irgendwie, wir haben auch so Szenarien in der Schule durchgesprochen, so es klingelt an der Kreißsaaltüre und dann steht da ein Paar und ich gucke mir die an, frage natürlich ein paar Fragen und schaue mir an, wie sieht die Frau aus, wie bewegt sie sich, wie spricht sie und so. Und das haben wir dann teilweise auch einfach mit den Hebammen besprochen, wie nehme ich diese Frau wahr. Und das ist einfach so mit einer der wichtigsten Grundlagen, die ich immer noch so im Kreißsaalalltag mitnehme, dass ich einfach so beobachte, wahrnehme und einschätze. Mhm. Und das ist so diese Grundlage, die wirklich, finde ich, im ersten Schulblock total gesetzt wurde.
Ja, und dann auch so, dass so dieser Wandel von der Frau, wie sie sich verhält, von Kreißsaaltüre dann zu, ja, durch die verschiedenen oder Wehenarten und dann halt auch zum Schluss und dann konnte man mal irgendwie durch so also einen Tee bringen oder irgendwas, so Kleinigkeiten halt was Gutes tun. Und das hat sich jetzt halt klar in den 2,5 Jahren gewandelt, dass wir nicht mehr nur beobachten, sondern ja, halt viel mehr so in die Verantwortung peu à peu gegangen sind und ja, von Vorschlägen, Positionen, von einfach zu gucken, dass der Frau gut geht oder ob es die Badewanne ist, das schauen, was so halt das Paar oder die Personen halt brauchen. Und ja, dafür haben wir unterschiedliche Einsätze, nicht nur im Kreißsaal, sondern halt auch auf der Wochenbettstation, das heißt dann danach. Wir haben unterschiedliche Einblicke auch in anderen Krankenhaus, das heißt Level 1 Krankenhaus, wo es dann mit Kinderklinik ist und einfach nochmal andere Geburten sind und das heißt auch Frühchen, also Frühgeburten. Und ja, viele verschiedene Einsätze, ob es dann auch mal die 2 Wochen im OP sind oder auf der internistischen Station, ist sehr vielfältig.
Ja. Ja, und dazu kann man vielleicht noch sagen, dass wir 40 Stunden die Woche im Schichtsystem arbeiten. Das heißt, es ist einfach auch, wenn wir arbeiten, sehr fordernd und zeitintensiv und irgendwie gleichzeitig so viel arbeiten und so viel Neues lernen, ist schon auch sehr anstrengend. Und was ich auch noch so dachte, ist, dass wir in der Ausbildung schon auch irgendwie, gerade jetzt am Ende, so die Aufgaben haben sich natürlich gewandelt, aber was irgendwie so was Schönes in der Ausbildung ist, was man jetzt, glaube ich, gerade am Ende auch nochmal mehr zu schätzen lernt, ist, dass wir eben so diese ganze Computerarbeit und sowas nicht machen. Mhm. Das ist das, was die Hebammen und die Schwestern auf Station machen. Und dadurch sind wir viel näher an den Leuten dran und haben halt die Möglichkeit, auch wenn es volle Dienste sind, trotzdem nochmal ein bisschen mehr an den Leuten zu sein als die Hebammen selber, weil eben so einige Aufgaben wegfallen. Und das ist, glaube ich, was, was man jetzt gerade irgendwie am Ende der Ausbildung realisiert und auch zu schätzen lernt, dass man irgendwie einfach auch nochmal so ein bisschen näher betreuen kann.
Also manchmal ist man da wirklich stundenlang damit im Kreißsaal drin und merkt so gar nicht, was außen noch, was noch so Aufgaben einer Hebamme ist. Und
entspricht ja fast eine 1-zu-1-Betreuung dann.
Ja,
voll. Ja, schön.
Das also ist schon, glaube ich, also was man am Anfang der Ausbildung gar nicht so wusste, was also die Rolle irgendwie ist und wo man schnell irgendwie reinwächst.
Ihr seid im Beensberg, ne? Das ist euer Lehrkrankenhaus und da kommen Frauen, die ihr vorher nicht kennt. Die kommen dann wirklich in eine Situation, wenn sie kurz vor Geburt stehen, richtig? Oder habt ihr die vorher auch schon mal erlebt?
Genau, also meistens kennen wir die Frauen nicht und die Paare nicht. Es gibt eine Geburtsanmeldung, wo eigentlich die meisten Paare mittlerweile sich vorher in Beensberg schon einmal quasi anmelden. Das ist so ein bisschen, um auch schon mal einen Kontakt zu den Hebammen zu kriegen und damit wir eben auch, oder eine Hebamme macht das dann, dass die einen Einblick über das Paar kriegt und schon mal quasi so eine Akte anfertigen kann und so ein bisschen, dass man eben nicht, wenn das Paar dann kommt, die Frau Wehen hat, noch erstmal die Anamnese durchgehen muss und irgendwie besprechen muss, wie ist die Schwangerschaft verlaufen und so, dass man das einfach im Vorhinein schon einmal so besprochen hat. Und manchmal ist es so, dass dann die Hebamme, die diese Frau aus der Geburtsanmeldung kennt, im Dienst ist. Das kommt gar nicht mal so selten vor, finde ich, dass die Hebammen die Frau dann schon mal gesehen haben in der Geburtsanmeldung. Oder
auch so als Info für die Frauen vom Krankenhaus oder letzte Fragen zu klären, so was ist, jedes Krankenhaus ist ja auch unterschiedlich, was es so anbietet oder wie es arbeitet. So,
ja.
Und das dann in der Geburtsanmeldung, was halt geklärt wird. Aber ansonsten sind es meist, also oft fremde Frauen oder Frauen, die da halt jetzt, also die man nicht kennt und dann halt so das erste Kennenlernen an der Kreißsaaltür ist und von stark wehenden zu, ja, auch nicht wehenden Frauen, die dann irgendwie zur CTG-Kontrolle kommen oder so.
Und jetzt verstehe ich diesen ersten Block, von dem du eben sprachst, ne? Dass man beobachten und sich das anschauen sollte und weil da ist ja, kommt ja immer jemand anders und sich darauf dann einzulassen, ist wahrscheinlich schwierig, spannend.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt so dieses erste unbekannte Kennenlernen an der Kreißsaaltür. Aber in der nach der Dienstübergabe gibt es ja auch das unbekannte Kennenlernen im Kreißsaal, wenn die Frau schon mitten unter Geburt ist.
Ach so, ja.
Oder gerade ihr Kind geboren hat oder so. Also es ist nicht immer an der Kreißsaaltür, sondern kann auch in ganz anderen Kontexten stattfinden.
Ja. Mit Schichtwechsel oder wie auch immer.
Ja.
Und fällt euch das beiden leicht oder ja, ist das sowas, seid ihr eh empathisch, muss man das dafür sein oder?
Ich glaube, empathisch muss man auf jeden Fall sein und wenn man, also man lernt es uns auf jeden Fall, aber ich glaube, man muss auf jeden Fall auch ein gutes Paket mitbringen. Aber es fällt mal schwerer und mal leichter, finde ich. Auch klar ist das von den Frauen und von den Begleitpersonen abhängig, auch so ein bisschen, wie gut man miteinander agiert. Ja, und auch in welcher Situation vielleicht man gerade reinkommt, ob es jetzt die Frau vielleicht schon total in ihrem Tunnel ist und mit den Wehen konzentriert arbeitet oder ja, ob da das gerade noch entspannter ist und man noch vielleicht so ein bisschen quatschen kann oder auch nicht oder ob man sich einfach nur daneben setzt und einfach erstmal zuguckt und so. Gerade dieser Übergabewechsel ist auch ganz witzig. Manchmal, wenn man dann wirklich zwei Hebammen, zwei Schülerinnen dann zu viert da in einem Raum steht, der relativ klein ist und sich erstmal verabschiedet und begrüßt.
Und was würdet ihr rückblickend auf die letzten 2,5 Jahre sagen? Was ist so alles in eurem Köfferchen drin? Also was mit was? Ihr seid ja mit einem leeren Koffer reingegangen und mit was geht ihr so raus? Also habt ihr so das Gefühl, boah, den Koffer, den kann ich 1:1 umsetzen oder der muss noch total gefüllt werden. Wie geht's euch da?
Ich glaube, so ein bisschen Mittelding. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass da viel drin ist in dem Koffer und dass die Sachen auch vielleicht immer ein bisschen größer werden, die da drin sind. Auch mal wieder kleiner, aber dann auch wieder größer. Was vor allem noch da reingehört, ist so ein bisschen, das fängt jetzt gerade so an, merke ich. Ich glaube, so geht es auch vielen aus unserer Klasse, dass man so merkt, man erlebt ja ganz viele verschiedene Hebammen. Also es ist nicht so, dass wir immer mit der gleichen Hebamme betreuen, sondern es sind immer unterschiedliche Hebammen und kann sich super viel abgucken und anschauen. Und jetzt gerade findet das so statt, dass ich überlege, okay, so macht diese Hebamme das, aber wie möchte ich es denn eigentlich machen? Und das muss auf jeden Fall noch in den Koffer rein, dass ich halt einfach schaue, so wie genau möchte ich arbeiten. Und das ist schon auch ab und zu immer wieder ein Anpassen an die Hebammen, mit denen ich arbeite, was natürlich irgendwie auch klar ist. Aber davon loszukommen und dann so zu merken, okay, ich muss das jetzt machen, wie ich es gut finde und nicht wie die Hebamme es gut findet, das ist was, was auf jeden Fall nach der Ausbildung noch in diesen Koffer rein muss.
Ist es ja auch ein Bewerten und trotzdem so. Und jede Hebamme hat es am liebsten so, wie sie es macht, weil der Koffer halt schon gut gefüllt ist und die sehen das dann auch als richtig und das ist ja gut. Und ich finde auch, also in den 2,5 Jahren hat sich schon ordentlich was angesammelt, aber das muss ich jetzt festigen und einfach, also ja, noch mehr Erfahrung einfach sammeln und das wird, denke ich mal, die nächste Zeit dann erst kommen, so danach auch, wenn man dann mal auf sich alleine gestellt ist und nicht noch jemanden im Backup hat, so wo man sagt, so, okay, vielleicht kann ich ja doch nochmal nachfragen. Also man fragt ja sowieso, man bleibt ja trotzdem im Austausch, auch wenn man als fertige Hebamme arbeitet so, und das ist auch gut so. Wenn man jetzt so mal überlegt über die einzelnen Werkzeuge, ist auf jeden Fall halt so, sich in unterschiedliche Situationen irgendwie anzupassen oder reinzufühlen. Also so eine Flexibilität auch irgendwie, weil man möchte sich ja auch irgendwie an die Personen, die da jetzt in diesem Raum sind, die man jetzt gerade zum ersten Mal sieht, halt auch irgendwo so ein bisschen anpassen oder denen ein gutes Gefühl geben, dass ja, das irgendwie harmoniert. Und ja, Gott. Ich glaube, der Koffer ist ziemlich groß eigentlich. Aber wenn man so mal überlegt.
Also ich finde vor allem auch Geduld oder so auch Ruhe und so innere Ruhe. Und das ist was, was man ja irgendwie auch nur total schwer lernen kann. Weil wenn man sich sagt, ich möchte jetzt ruhig sein und möchte ruhig bleiben, dann funktioniert das eh nicht. Das ist ja wirklich irgendwie was Inneres, was wachsen muss, was man gar nicht aktiv beeinflussen kann. Und das, finde ich, habe ich schon gemerkt. Also so, wenn ich mich an die ersten Kreißsaal-Einsätze zurückerinnere, dann hatte ich so richtig Nervosität in mir und hatte auch so manchmal das Gefühl, oh Gott, nicht, dass das hier den ganzen Raum einnimmt und irgendwie bin ich die Person, die hier am nervösesten ist und ich mache am wenigsten so. Und das ist schon auch irgendwie ein gutes Gefühl, so in die Räume reingehen zu können und zu wissen, ich habe eine Ruhe in mir und es gibt wahrscheinlich Situationen, die mich überfordern werden, aber ich bin ja noch nicht auf mich alleine gestellt. Und aber auch die werden klappen. So, es wird alles funktionieren. Und so, ich gehe in diesen Raum rein, kann mir erstmal anschauen, was mich erwartet und dann weiterschauen. So, das ich weiß noch, wenn ich sonst in die Räume, in die Kreissäle reingegangen bin, so ganz am Anfang und wusste, irgendwie die Geburt steht jetzt kurz bevor, dann bin ich da so ganz nervös reingegangen. Und das ist halt jetzt gar nicht mehr so. Jetzt gehe ich da rein und denke, okay, ich gehe da jetzt rein, schau, was los ist und dann wird schon alles klappen. So.
Ich glaube, so zur Ruhe auch, die Ruhe behalten, wenn man sie innerlich nicht hat.
Nach außen hin.
Lernt man das?
Ja, wow. Ja. Ich würde schon sagen.
Ja.
Sie nicht zu zeigen, sondern den kühlen Kopf nach außen hin zu tragen und der Ruhepol in einem Raum zu bleiben, auch wenn es innerlich gerade vielleicht anders aussieht.
Mhm. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Kenne ich auch noch. Also das begleitet dich, das Hebammenleben. Ne? Du denkst da, oh, die Herztöne sind jetzt nicht so optimal, aber ich kenne das.
Ja.
So, ich bin jetzt erstmal ruhig und dann versuche ich in Ruhe zu vermitteln, dass man vielleicht jetzt doch einmal verlegt und ja, und selbst wenn es irgendwie ganz brenzlig ist, musst du ja irgendwie die Ruhe bewahren. Also, ja. Ne? So, also handeln, handeln auf jeden Fall, schnell handeln, aber trotzdem musst du ja nicht panisch werden.
Ja.
Und das macht so die Profession dann aus irgendwann oder vielleicht auch die Routine, ne?
Also, ja, ich glaube auch, also je mehr man dann weiß irgendwie, was macht man oder was hat man so als Möglichkeit als nächstes, dann ist man auch ruhiger, wenn man darin sicherer wird, ne? Und ich glaube, wir sind, oder ich bin jetzt gerade so an einem Punkt, ich weiß das, ich habe das gelernt, was ich als nächstes machen kann, aber jetzt muss noch so die Erfahrung dazu kommen, das auch selbstständig und selbstsicher umzusetzen.
Ja. Genau, das ist ja zum einen diese Ruhe, die man irgendwie lernt, ist ja einmal, dass man Situationen mehrmals erlebt und irgendwie merkt, ich habe das schon mal gesehen, ich habe das schon mal erlebt, aber auch das Wissen, was wir natürlich auch in der Schule vermittelt kriegen. Also, dass du einfach weißt, okay, ich habe vielleicht auch diese Situation noch nie erlebt, aber ich habe gelernt, was ich machen kann, genau was du gerade gesagt hast. Und das gibt einem ja auch die Möglichkeit, Ruhe auszustrahlen und auch irgendwie für sich zu wissen, ich weiß, was ich machen muss.
Was man gelernt hat, die Physiologie von der Pathologie zu unterscheiden, CTGs zu lesen, auszuwerten.
Voll auch Gesprächsführung, also dass du den Leuten auf Augenhöhe begegnest und irgendwie auch erstmal abchecken musst, wo stehen die mit ihrem Wissen, wie erkläre ich gewisse Dinge. So, ich kann das natürlich irgendwie mit Emily in Fachsprache diskutieren, aber wie erkläre ich das jetzt einer Frau, die gerade Wehen hat und wie kann ich sie auch bestärken und wie spreche ich vielleicht auch Pathologien an, ohne den Eltern Angst zu machen. Oder so, also so ganz viel Kommunikation und Sprachführung.
Apropos Pathologien. Bevor ich die Ali nicht kannte, wusste ich, die hat mich am Anfang damit immer so verunsichert. Was genau, erklärt mal, was das ist, für alle, die es nicht wissen.
Pathologie, also das, was eigentlich von der Physiologie abweicht.
Ach so, ja dann.
Nein, wenn wir zum Beispiel beim CTG, was ja die Herztöne vom Kind aufzeichnet, dass da gibt es Formen von der Herzfrequenz, die jetzt nicht, wie sagt man das?
Also alles, was nicht normal und gesund ist, ist eigentlich, grenzt an die Pathologie oder ist pathologisch. Also alles, Physiologie ist das, was gesund und normal ist und Pathologie ist was davon abweicht. Das kann was irgendwie eine total große Komplikation sein, es kann aber auch eine Kleinigkeit sein. Ja. So, es ist, das wird unter Pathologie verstanden.
Ja.
Okay.
Du erwartest einen normalen Blutdruck von so und so und so und so. Und wenn er da drüber ist, dann ist der auffällig grenzwertig oder vielleicht pathologisch, wenn er eine bestimmte Frequenz überschreitet. Und so ist das mit, wir haben ja in der Medizin ganz viele Parameter, ne, die ihr ja auch gelernt habt, Parameter bezogen auf Blutdruck, Puls, Temperatur, Laborwerte. Und damit ist man ausgestattet und kann damit total gut abgrenzen und objektivieren, ist das hier noch normal oder ist es pathologisch? Also ist es auffällig? So.
Und ich glaube, auch da verschwimmen manchmal so die Grenzen. Oder also ist es nicht immer ganz klar oder so. Je nach Person, die das sieht, wird es anders interpretiert. Also in gewissen, also in manchen Dingen.
Ja, und dazu kommt, dass man ja eigentlich nie einen Parameter alleine sehen kann und ja immer ganz viele Sachen mit reinspielen und dann ist vielleicht der eine Blutdruck bei der einen Frau pathologisch und bei der anderen nicht. Also so.
Okay.
Ja, ja. Wenn der normalerweise bei 100:60 ist, ist das dann bei 130:90 ist es dann hoch, obwohl das bei den manchen vielleicht ganz normal ist. So, und das muss man dann irgendwie mal komplex sehen. Ne?
Ja. Und wenn dann was pathologisch ist, wie geht ihr dann vor? Was passiert dann als nächstes?
Also gerade ist es so eigentlich, dass wir noch mehr irgendwie für die Geburt oder in der Geburt mit als quasi Hebammenschülerin die Hauptrolle spielen in der Betreuung, solange alles physiologisch ist. Und bei uns geht es gerade viel darum, Pathologien zu erkennen im Geburtsverlauf, die mit der Hebamme zu besprechen. Und dann kommt es total auf die Situation an, ob die Hebamme die Betreuung eher übernimmt, ob wir gemeinsam überlegen, okay, was steht jetzt an? Und wir irgendwie auch noch so mit als erste Ansprechpartnerin für das Paar bleiben oder ob wir dann eher zuarbeiten, so der Hebamme, und die quasi so die erste Rolle übernimmt. Und was im Krankenhaus auch immer noch mit ansteht, ist, dass man die Ärztin oder den Arzt informiert, der zuständig ist für diese Gebärende. Und genau, dann kommt es einfach total drauf an, was es ist. Also es gibt so ein paar Pathologien, die man eben lernt, die im Geburtsverlauf passieren können. Und da gibt es so ganz, ganz klare Handlungsschemata, nach denen man dann handelt. Und da ist es eher nicht so richtig überlegen, was machen wir jetzt, sondern wer macht was. Und das teilt man auf. Und es gibt dann eine Person, die wirklich so die quasi das Kommando übernimmt und zuweist, du machst das, du machst das, du machst das. Und alle wissen Bescheid und führen eigentlich nur aus.
Und Ärzte kommen nur dann auf in den Kreißsaal, wenn es wirklich pathologisch ist.
Genau.
Sonst seid ihr als Hebammen die Geburtshelfer.
Es oftmals passiert auch viel so im Hintergrund, dass man sich bespricht mit den Ärzten und trotzdem die Hebamme dann mit dem Besprochenen wieder reinkommt. Und die Ärzte wissen dann, was gerade abläuft und sehen dann auch also den Verlauf der Geburt und also sind dann involviert und im Krankenhaus dann auch immer zur Geburt. Also wenn es wirklich Richtung Geburt geht, dann wird immer eine Arzt oder eine Ärztin dazu gerufen. Und die setzen sich dann daneben und schauen im Optimalfall einfach zu. Mhm. Ja.
Okay. Und das ist ja immer noch total spannend. Also mit dem Gesetz seid ihr auch groß geworden, dass die Hinzuziehungspflicht des Arztes, einer Hebamme, also die Ärzte dürfen Geburten nicht alleine durchführen, müssen eine Hebamme hinzuziehen. Hingegen eine Hebamme ja auch Geburten, also gerade auch Hausgeburtshilfe, sofern es normal und gesund ist, physiologisch keine Hinzuziehungspflicht des Arztes haben. Also das ist ja auch nochmal ganz spannend. Mhm. Genau. Und der kommt eher nur bei Pathologien dazu. Und das ist aber auch von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Mhm. Und wenn ihr den vollgepackten Koffer in einem halben Jahr, im September ist Examen, Oktober?
Mhm. September.
September, okay. Und dann, wo geht die Reise hin mit diesem Koffer?
Also wir haben uns beide in Bensberg beworben, in dem Krankenhaus, in dem wir lernen. Es haben sich aus unserer Klasse ziemlich viele beworben.
Ja.
Deswegen ist noch nicht ganz klar, ob wir alle genommen werden oder ob die Reise dann doch woanders hingeht.
Das ist ein besonderes System, also es ist ein Dienstbelegsystem. Das heißt, die Hebammen sind freiberuflich, müssen sich, also ja, und sind nicht im Angestelltenverhältnis mit dem Krankenhaus. Genau. Und wenn es da nicht klappt, dann muss man mal weiterschauen.
Kommt Plan B.
Kommt
um die Ecke.
Plan B, genau. Ja.
Und eure Idee ist aber auf jeden Fall, erstmal in ein Krankenhaus zu gehen oder was heißt erstmal, im Krankenhaus als Hebamme zu arbeiten?
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei uns beiden gleich ist, aber ich finde auch, dass also Krankenhaus noch nicht mal das, also das erste ist jetzt, dass es darum geht. Ich finde das Freiberufliche sehr attraktiv auch. Ich könnte mir auch vorstellen, also da in dem Dienstbelegsystem müsste man irgendwann dann auch vor- und nachsorgen oder machen viele auch so nebenbei noch zusätzlich und dann halt im Krankenhaus die Geburten. Und ja, ich könnte es mir auch freiberuflich vorstellen. Ja.
Wir freuen uns immer über neue Kolleginnen.
Voll.
Ja, genau. Bei mir ist es eigentlich recht ähnlich. Also ich sehe mich auf lange Sicht auch in der Freiberuflichkeit. Habe jetzt gerade irgendwie total Lust auf Geburtshilfe und habe so das Gefühl, ich muss mich irgendwie erst so ein bisschen freischwimmen und irgendwie für mich gucken, wo wirklich meine Reise so auf lange Sicht hingeht und fühle mich gerade irgendwie total gut damit, einfach in Bensberg weiterzuarbeiten. Freue mich aber auch irgendwie noch freiberuflich Schwangerenvorsorge, Wochenbetten oder so irgendwann dazu zu machen und dann einfach mal schauen irgendwie. Mhm. Also
Ja, spannend. Und was würdet ihr sagen, jetzt so nach den 3 Jahren, seid ihr die, mit, als die ihr gestartet seid?
Was? Einmal auf links gedreht.
Genau.
Boah, ich glaube, man entwickelt sich durch eine Ausbildung so oder so und durch diese erst recht. So persönlich gesehen, glaube ich, klar, man ist erwachsener geworden einfach. Wir sind eine reine Frauenklasse. Das finde ich ist auch irgendwie so. Man ist einfach mit dem Frausein durch und durch, ja, wie sagt man?
In Verbindung.
Connected, ja. Und ja, man beschäftigt sich einfach super viel mit sich selber und mit dem ganzen Thema und man hat schon voll die Entwicklung. Ich würde sagen, dass ich nicht die gleiche bin wie vorher im positiven Sinne. So.
Ja, voll. Also ich finde einmal halt fachlich und beruflich gesehen voll die Entwicklung natürlich. Aber wie du gerade auch irgendwie schon angeschnitten hast, auch so das persönliche Empfinden. Und man lernt ja irgendwie auch so viel über die weibliche Anatomie, über Frau sein und irgendwie dadurch, dass wir auch Frauen sind, bezieht man das ja dann irgendwie auch automatisch auf sich selbst. Und irgendwie habe ich auch nochmal voll viel so über mich gelernt und irgendwie das neu einordnen gelernt. Und eben auch, was wir auch vorhin ja schon mal, wo wir vorher den Podcast schon mal drüber gesprochen haben kurz, ist, dass irgendwie ja auch so viel Politisches noch an dem ganzen Hebamme sein und natürlich auch Frau sein hängt, wo ich irgendwie vorher auch gar nicht gedacht hätte, dass das irgendwie so viel und so tiefgehend ist und irgendwie auch noch ja so viel mit sich bringt. Das habe ich echt nicht irgendwie, hatte ich nicht so auf dem Schirm, als ich in die Ausbildung gestartet bin.
Was war so deine Intention, als du gedacht hast, boah, was will ich denn wohl mal werden? Ach, Hebamme wäre schön? Oder ist das schon ganz lange ein Thema gewesen? Oder?
Also es ist schon so, dass ich irgendwie, wenn ich so zurückdenke, merke, dass mich so Schwangerschaft und Geburt schon voll lang fasziniert hat. Und ich irgendwie, meine Cousine hat, als ich noch recht jung war, 3 Kinder bekommen. Und ich war da so voll involviert und voll fasziniert von den Schwangerschaften. Und genau, dann habe ich ein Praktikum in Bensberg im Kreißsaal gemacht und das irgendwie so recht spontan, nachdem ich mit einer Hebamme, die ich aus dem Bekanntenkreis kenne, gesprochen habe und sie meinte so, ja, wenn du dir das irgendwie vorstellen kannst, mach einfach mal ein Praktikum im Kreißsaal, so dann kannst du es einschätzen, ob es das ist, was dir gefällt oder nicht. Und dann bin ich so recht spontan in die Ausbildung gerutscht, weil eine abgesprungen ist von der Ausbildung. Ich hätte also eigentlich wahrscheinlich das Studium gemacht, wenn das nicht passiert wäre. Genau, das heißt, ich bin so ein bisschen in die Ausbildung gestartet mit, ja, ich bin voll motiviert und voll neugierig, aber so eine Ausbildung kann man ja auch immer noch abbrechen. So mal schauen, weil es einfach mega die spontane Entscheidung war. Und so, ja, manchmal, wenn ich mir das überlege, ist es schon auch krass, wie sich das gewandelt hat, weil jetzt ist das irgendwie so einnehmend und jetzt sitze ich teilweise so in der Bahn und gucke mir bei Instagram Geburtsvideos an und ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie so ein Riesenteil in meinem Leben werden kann und bin da irgendwie auch teilweise selber noch voll überrascht von, dass es irgendwie aus so einem Gedanken von, ah ja, Hebamme kann ich mir irgendwie vorstellen. Also es ist gar nicht so dieses Typische, dass ich sagen könnte, ich wusste schon vor lange, ich möchte Hebamme werden, sondern es war irgendwie so ein bisschen wie so ein Zufallsfund.
Wie schön. Ja. Und bei dir?
Bei mir ist relativ ähnlich. Also nach der Schule wusste ich, also ich hatte wenig Berührungspunkte mit dem Thema und habe dann auch erstmal Praktika gemacht und einmal ein 2-wöchiges Praktikum nur auf der Wochenbettstation. Und dann war eigentlich, also es hat mir gefallen, ich wollte die ganze Zeit mal so in den Kreißsaal gucken und da mal so reinschnuppern, aber mir war klar, dass ich noch ein 3-monatiges machen möchte. Aber zu der Zeit war halt schon die Bewerbung für die Ausbildung auch und dann wurde mir schon so gesagt, so ja, aber das ist das letzte, also ist der letzte Jahrgang wahrscheinlich. Und dann habe ich irgendwie so meinen Mut zusammengenommen und dachte, okay, nee, dann mache ich das jetzt und bewerbe mich da einfach. Und ich kann ja noch dann die Erfahrung danach sammeln, so also vor der Ausbildung, aber nach der Bewerbung. Und dann kam Corona und ich konnte nicht in den Kreißsaal mein Praktikum machen, sodass ich dann in der Ausbildung meine erste Geburt hatte. Und da war halt so die ganze Zeit so dieser Gedanke, boah, nachher kann ich das doch gar nicht so und bin schon in dieser Ausbildung drin. Und ja, ich glaube, ich hatte dann meine erste Geburt irgendwie in der zweiten Woche im Praxiseinsatz oder so. Und ich fand es toll, also total faszinierend und krass so. Aber ja, und es hat sich dann immer mehr so in der Ausbildung bestätigt, so dass es das ist, was ich machen möchte. Und ich muss sagen, auch so die Externate und auch das Externat bei dir, Ali, war schon echt so, man schnuppert halt nochmal so in was ganz anderes rein, wo man so gar nicht mal mehr Berührungspunkte mit hatte, Frauen zu begleiten, nicht nur während der Geburt, sondern vor allem auch mal davor, die kennenzulernen und dann jemanden Bekanntes bei der Geburt zu begleiten. So, weil wir nur halt die Wochenbettstation haben und in der Schwangerschaft halt wenig Berührungspunkte. Ja, jetzt sind wir hier.
Hey, cool, wie schön.
Und ja, hab nicht abgebrochen, wie schon.
Nee,
toll.
Offensichtlich nicht.
Ja. Job Hebamme hat ja ganz viel mit Frauengesundheit zu tun. Und wie seht ihr Frauengesundheit? Was bedeutet für euch Frauengesundheit? Anders jetzt, also als vor 2,5 Jahren, oder?
Also ich würde sagen, vor 2,5 Jahren hatte ich irgendwie, glaube ich, gar nicht so richtig eine Vorstellung von Frauengesundheit und hätte, denke ich mal, auf so eine Frage irgendwie geantwortet. Frauengesundheit bedeutet irgendwie, sich im Körper wohlzufühlen oder irgendwie sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, mittlerweile so in der Ausbildung merkt man ja schon auch, dass da irgendwie noch viel mehr hintersteckt und dass es irgendwie ja auch, also wenn ich so Frauengesundheit höre, denke ich auch an Eigeninitiative, dass man halt total oft als Frau Eigeninitiative ergreifen muss, um gut behandelt zu werden, um ernst genommen zu werden in Symptomen oder Beschwerden und irgendwie auch ja sich Sachen einfordern und auch vor allem Aufklärung und ja irgendwie auch so, dass ja ganz viel auch tabuisiert wird über weibliche Körper und sexualisiert wird und wie soll ich mich irgendwie meinen Körper einschätzen, ob da alles gesund und richtig ist, wenn ich halt nicht darüber aufgeklärt werde, so. Also ich denke, dass ich das nochmal so ein bisschen anders einfach die ganze Thematik kennengelernt habe während der Ausbildung.
Spannend, ja.
Ich glaube, Frau sein vor 2,5 Jahren war, oder auch davor, ich meine, man hat ganz andere Berührungspunkte, dann ist es die Pubertät, Periode kriegen und so da die erste Aufklärung in der Schule oder im Freundeskreis, so je nachdem, wie offen man miteinander über alles redet. Und jetzt ist das Themenfeld einfach viel größer und klar, ganz besonders bezogen auf Geburt und das ist einfach ein großes Frauenthema. So. Ja, ich denke, dass da noch viel an Aufklärung passieren kann, einfach, dass die Frauen von Anfang an vor der Schwangerschaft vielleicht, aber auch besonders in der Schwangerschaft einfach begleitet und aufgeklärt werden. Und ja, einfach selbstbestimmter so da durchgehen können und selbstständiger, glaube ich, ohne jetzt irgendwie nur, ich glaube, so in einem im Gesundheitssystem ist halt ganz schnell dieses Fachmenschen wissen alles und dann macht man das, was die Person sagt und das ist schon das Richtige. Und ich glaube, besonders jetzt ist so dieser Wandel zu hinterfragen und dieses Selbstbestimmte in den Vordergrund zu stellen und das ist halt einfach ein großes Thema bei der Geburt, Selbstbestimmtheit und ja, ich denke, damit setzt man sich automatisch auch auseinander und ich finde auch auf Social Media ist man ja irgendwann so in seiner eigenen Bubble und man folgt so den Leuten, denen man die Meinung auch teilt. So, und ja, ich habe jetzt letztens, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde gestern auch von einer Hebamme geteilt, so ein Video, wo die Frau hat im Stehen gebärt, so, oder geboren, so. und dieser so drumrum die Leute, ja, leg dich hin und oder auf Vierfüßler, ich möchte es nicht im Stehen gebären. So. Und diese Frau hat ihr eigenes Ding gemacht. Die wusste, die ist dabei geblieben und hat super schnell dieses Kind geboren und dann auch im Stehen in den Arm genommen. Und drumrum war es einfach, ja, wurde es ein bisschen wuselig und ja, schnell jemanden dazu holen. Und diese Frau wusste aber, was sie machte und hat sich nicht überreden lassen, sich hinzulegen, was nun mal oftmals so dieses typische ist, Gebären im Liegen. Mhm.
Und die Frauen, die ihr so erlebt unter Geburt, ist das, sind das mehr die, von denen du jetzt gerade am Anfang sagtest, ja, dass wir irgendwie doch im System noch so sind, ach, das sind die Fachleute, die wissen schon, die sagen mir jetzt was? Oder gibt es, ja, oder überwiegen die, die irgendwie für sich wissen, was sie da wollen oder was ihnen jetzt gut tut? Oder?
Eine ordentliche Mischung, also von bis. Und ich glaube, man ist auch so, also dass viel unterbewusst passiert, was man dann vielleicht empfiehlt. Und dann, also es ist ein sehr schmaler Grat, die Frauen neutral zu beraten oder halt, ne, die mit ins Boot zu holen, zu nicht etwas, ja, vorzuschlagen und das ist halt dann der einzige Weg, sondern halt auch so mitentscheiden zu lassen. Und ich glaube schon, dass also viele Frauen wissen, was sie so in der Geburt begegnet oder sich damit auseinandersetzen. Das hat ja auch viel damit zu tun. Aber trotzdem so das, was die Hebamme sagt, oder also dass das dann schnell so dieses, okay, das ist das Beste. So.
Hm. Ich glaube, das ist eine Mischung irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Und auch irgendwie wandelt sich auch während der Geburt total oft. Also manchmal ist es auch so, dass Frauen mit einem total klaren Plan in den Kreißsaal kommen und dann alles über Bord werfen und eh alles anders kommt. Und genau, also nimmt Durchmischung und es wandelt sich auch einfach oft während der Geburt und während der Zeit im Kreißsaal.
Und wie nehmt ihr Frauen dann wahr unter Geburt? Sind die stark, schwach?
Stark. Immer stark.
Ja?
Ja.
Immer stark.
Immer stark.
Ja, also ich denke, also es darf auch schwache Momente geben, wo man halt dann die Frauen unterstützt und irgendwie wieder da abholt so. Aber ja, das ist ein großer Moment und da kommt man nur mit Stärke durch und oder so ein, ne? Also klar.
Ja, und auch wenn es Schwäche gibt, sehen wir, glaube ich, trotzdem immer die Stärke so. Ja. Also das gehört einfach zu dem Prozess und insgesamt ist es ein starker Prozess, würde ich sagen.
Ja.
Die Superkraft, die freigesetzt wird
bei
Geburt.
Ja.
Ja, aber
toll.
Ich denke, das ist halt auch so unsere Aufgabe, auch so, oder manchmal so diesen verlorenen Moment oder so dieses Überwältigende in der Geburt so zu begleiten, ne? Und auch so manchmal so ein bisschen einfach, ja, dann die unterstützende Person dabei zu sein.
Ja, und ja auch irgendwie die Person, die ja auch sieht, okay, so verläuft eine Geburt, das wissen ja total viele Leute einfach gar nicht. Und wir sind ja eigentlich dann oft einfach die Person, die sagt, das ist alles genau richtig und normal so. Und dann beruhigt es ja total, das zu wissen. Und so ein überwältigender Moment wird ja total, irgendwie fühlt sich wahrscheinlich anders an, wenn man einfach hört, okay, das ist Geburt so und so soll es sein.
Ja.
Die Fachfrauen am Werk mit ihrer Kernkompetenz. Ja, seid ihr, ne? Voll. Voll. Schön zu hören. Schön zu hören. Was ist eure Superkraft? Habt ihr eine Idee? Bin ich total spannend. Ja, manchmal denkt man, darf sich gar nicht so eigenloben.
Ja.
So. Aber ich finde, ihr habt schon ganz viele tolle Sachen gesagt, wenn ihr sagt, dass ihr die Begleiterinnen seid, dass ihr werdende Fachfrauen seid. Das ist schon eine ganz tolle Kraft, die ihr da mitbringt. Und von mal gucken, ne, ich mache das vielleicht mal, von hier zu sitzen.
Man kann ja wieder aufhören.
Kurz vorm Examen zu sein und so inspiriert.
Den Frauen unter Geburt so viel Sicherheit zu geben, dass sie einfach entspannt und kraftvoll gebären können. Das ist ja großartig.
Ja, finde ich auch.
Find ich.
Ja, boah, ich finde sowas auch schwierig irgendwie sozusagen. Ja. Aber ich glaube, dass man sich da schon eine kleine Superkraft irgendwie aneignet. Mhm. So, und es ist irgendwie auch ein Beruf, so auf den man stolz sein kann und was man auch so von außen einfach super oft reflektiert bekommt. So, oh wow, ja, cool. Weil es einfach was Besonderes ist, so wo man dabei sein darf. Und es ist toll, irgendwie da auch dann so eine Fachperson zu werden. Mhm. So, wir sind ja noch so ein bisschen auf dem Weg dorthin. Und eine spezielle Superkraft da drin. Schwierig.
Ja, hast du ja schon gerade genannt, fand ich schon.
Ja.
Ja. Wir haben viel über Aufklärung gesprochen, beziehungsweise ihr. wo es nochmal darum ging, was man unter Frauengesundheit versteht. Ne? Das ist ja auch nochmal unser Impuls, immer wieder aufzuklären und Informationen rauszuhauen.
Das war unser Grund, warum wir hier angetreten sind. Ne?
Genau.
Auch diese Vorstellung, was man als Frau alles so gar nicht weiß, wenn man damit nicht konfrontiert ist. Also man muss sich oft die Sachen ja selber zusammensuchen, ne? Oder hört mal da und mal da was. Aber dass man nur durch Wissen eigentlich für sich selber entscheiden kann, ne? Wie macht man, wie möchte man sich für sich selber haben, ne? Das ist auf jeden Fall unsere Mission. Und das habe ich ja bei euch jetzt auch an Klingen gehört, ne?
Voll.
Das ist ja das Thema auch ist, ne? Also.
Ja, und das ist ja ein Stück weit auch eure Superkraft, Dinge auf den Weg zu bringen, anzustupsen, aufzuklären, begleiten, finde ich.
Ich merke das auch so im Freundeskreis irgendwie so, dass man automatisch darin übergeht, gerne darüber zu reden oder so ein bisschen was davon zu erzählen.
Und auch viel gefragt wird, finde ich. Ja. Also sobald ich irgendwie auf neue Leute treffe, auf einer Geburtstagsfeier und man so ein bisschen ins Gespräch kommt und dann irgendwie zum Tisch kommt, dass ich die Ausbildung zur Hebamme mache, dann kommen direkt ganz viele Fragen. Und irgendwie, wir haben da auch letztens mal privat drüber gesprochen, dass es dann manchmal zu so Situationen kommt, dass man total lang darüber spricht und dann sagen die Leute danach, boah, sorry, jetzt habe ich irgendwie voll dich nur mit Arbeitskram für dich so zugeredet und so. Ich wollte jetzt gar nicht, dass du hast ja frei so. Und dann denken wir uns irgendwie so, ja, aber es macht voll Bock irgendwie, den Leuten Wissen zu geben. Und es ist ja auch cool, wenn die Leute das einfordern und irgendwie man so ein bisschen dazu beitragen kann, dass eben auch Leute in unserem Alter wissen, wie Geburten ablaufen oder andere Themen auch. Und irgendwie, merke ich so, dass es einfach voll Spaß macht und mir gar nicht zu viel ist, irgendwie da auch auf einer Geburtstagsfeier drüber zu sprechen.
Schön, ja, voll. Auch letztens mit einer Freundin so drüber nochmal telefoniert und ich glaube, ich habe ihr dann auch so die Videos weitergeschickt und so manche Fragen, die dann so kommen, ist halt auch also irgendwie süß und irgendwie auch lustig manchmal, weil dann so doch irgendwie so viel unbekannt ist oder doch sich manche Menschen das ganz anders vorstellen, wie Geburt funktioniert, wo wir halt das jetzt so viel Hintergrundwissen haben einfach, wo wir, glaube ich, manche Sachen für selbstverständlich nehmen, dass man das weiß. Und mir macht das auch Spaß, so das dann so ein bisschen von zu erzählen, weil man das halt, weiß, so, um das weiterzugeben. Ist schon cool.
Und ich will euch fast versprechen wollen, dass das nach vielen, vielen Jahren immer noch so bleibt. Also immer noch auf
so kenne ich Ali, oder? Also ich habe nie das Gefühl, dass wenn du darüber redest, dass das irgendwie, jetzt machen wir wieder Schluss. Genau. Nee, das ist, immer du wisst das, ne? Also das ist so,
das ist und das drin. Ist auch total schön, den Leuten irgendwelche Videos weiterzuleiten. Ja. Oder guck mal, hier habe ich einen tollen Artikel, hier habe ich eine neue Studie, lies mal. Und auch auf Feier, ne? Total.
Ja. Wie schön.
Ja, ist das auch so ein Thema, mit dem man, also mit allen irgendwie so ins oder mit vielen schnell ins Gespräch kommt einfach, weil das nun mal irgendwann sehr, also viele betrifft einfach. Und dann auch teilweise mit fremden Menschen, so wo es, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, das war ein Karneval, wo es dann irgendwie so dieses Thema außerklinische Geburt und was so dahinter steckt. Und es gibt halt nun mal super viele Vorurteile oder Unwissen darüber und dann, Moment, hast du gerade kurz ein bisschen was Zeit?
An Karneval.
An Karneval. Das funktioniert auch.
Ja, aber darüber hatten wir ja eben noch off the records quasi schon angefangen, weil ich dann schon direkt dachte, boah, das finde ich super spannend. Auch ein Aspekt ist, ich glaube, du hast es ja auch eben schon mal angesprochen, Anne, dass es ja auch viel politarisiert wird, das ganze Thema, ne? Und ob ihr euch, als ihr angefangen habt, und jetzt haben wir eben schon gehört, ihr seid so ein bisschen tatsächlich reingerutscht, habt euch jetzt jahrelang darüber Gedanken gemacht, die Ausbildung zu machen, aber ob euch so bewusst war, was da eigentlich auch für ein, was das auch für ein Minenfeld sein kann, ne? Das Thema Hebamme, das Thema Geburt. Wir hatten kurz bevor ihr kamt, ein Gespräch über den, was war es jetzt, Spiegel oder Stern?
Sternartikel
von vor circa 2 Wochen, wo der Chefarzt der Charité irgendwie einen Satz gesagt hat, der dann in den sozialen Medien für total Aufruhr gesorgt hat, ne? Dass irgendwie ja, also Thema Geburt ist auf jeden Fall eins, wo offenbar ganz viele gar nicht so viel wissen, aber wo irgendwie doch alle mitreden wollen oder reden. Mhm, ne? Ja. Und wo es halt auch ganz kontroverse Meinungen, Ideen, Vorstellungen gibt. Ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ja auch oft irgendwie eine emotionale Betroffenheit mit involviert ist in den Meinungen und Vorstellungen. Und das macht das Ganze ja irgendwie auch noch schwieriger, ja, das einzuordnen und damit umzugehen. Weil das ja total selten ausbleibt, diese eigene Betroffenheit, mhm, oder eigene Gefühlslage dem gegenüber.
Mhm. Ja, und es begleitet einen ja auch irgendwie ein Leben lang und man erzählt dann auch anderen davon. Mhm. Und also es ist ein Thema, was schnell auf den Tisch oder, ja, kommt, ne?
Total.
Ja.
Mhm. Und auch dafür immer wieder finde ich total wichtig, wenn es dann so Frauen gibt wie euch, die dann erzählen, weil es oft wird ja auch irgendwie viel Negatives, ne? Also das, was man als negativ empfunden hat, das erzählt man, mhm, oft weiter, ja, ne? Und das trägt sich dann so von Gespräch zu Gesprächspartner. Und deswegen finde ich es einfach auch wichtig, an Karneval, wann auch immer, irgendwie zu erzählen, wie es auch geht. Und, ne? Ja, und ja, irgendwie, wie du schon sagst, das ist oft Unwissenheit, gar nicht, ja, böse. Das kam mir jetzt eben, als ihr so spracht, auch. Wir hatten ja vor ein paar Folgen auch mal zwei junge Frauen hier. Mhm. Da hatten wir auch das Thema, ne? Ja, Aufklärung, was haben wir da eigentlich, was haben die beiden jetzt aktuell in der Schule, in der Schulzeit noch, jetzt im Studium oder sowas, wo kriegt man da was mit? Wenn du jetzt gerade sagst, man hat so das Gefühl, ne, viele wissen gar nicht, weil es ja doch sehr viele betreffen wird.
Ja.
Viele werden gebären.
Ja.
Dafür wird vielleicht in der Schule, geht es eigentlich um das Thema Gebären so, nee, richtig? Das, mhm, ne?
Gar nicht. Ich wüsste auch nicht, ob in der Schule das dann vielleicht auch einfach zu lange her ist, um es dann, also.
Das war dann eher dann in der siebten oder war also relativ früh mal oder was?
Aber du machst es ja nochmal in der Oberstufe, ne?
Machst du es in der Oberstufe nochmal? Also spricht man in der Oberstufe nochmal? Ich erinnere
wir
mich an meine
in der Oberstufe nicht darüber gesprochen.
Ich glaube, wir auch nicht. Ich glaube, wir hatten auch keinen.
Dann ist das eine Initiative des Lehrers, Lehrerin, ja, wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja.
Und das ist eigentlich, geht's gar nicht, ne? Ja. Also eigentlich ein totales, da müsste man mal ran,
ja,
Ding.
Ja, so dass es generell irgendwie erreichbarer wird und nicht dieses individuelle sich selber drum kümmern, mhm, und informieren, sondern, mhm, dass man so, ja, gemeinschaftlich, ob in der Schule, ich meine, das ist ja der einzige Ort, wo man so, wo alle da sind und, mhm, wo man alle erreichen kann, ne? Mhm.
Ja. Oder dann halt später bei der Frauenärztin, ja, Frauenarzt, mhm, weiß ich nicht, da, mhm, wird ja jetzt auch nicht, kriegt man da Infomaterial mit, also bevor man schwanger ist, kriegt man da irgendwas? Da hatten wir da mit den Mädels, aber da.
Über Schwangerschaft und Geburt. Mhm.
Ja, ne? Also erstmal auch nicht ungefragt quasi. Ne? Und wenn man eben nicht schwanger ist, ja, auch nicht.
Mhm. Ich, ja, glaub, das finde ich. Das ist dann viel durch die Hebamme und Eigeninitiative.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich finde auch so Thema Zyklus und Hormone, das, mhm, ist auch echt so was in der Ausbildung. Worüber ich so zum ersten Mal wirklich was gelernt habe, einfach so.
Im Detail.
Ja. Aber, ja, wirklich. so, und was für einen Einfluss das einfach auf unseren Körper hat und wie, ja, groß dieser Einfluss ist auf den Alltag oder auch, was ich jetzt mal gelesen hatte, auf Sport, also so hoch, wie sagt man,
Hochleistungssportler,
ja, Sportlerinnen, die nicht zyklusgerecht irgendwie trainieren, aha, inwiefern sich das auf die Leistung auswirkt. Und wenn dem das, mhm, so antizyklisch ist, dass, mhm, sogar die Periode dann ausbleibt und ja, das so alles ins Wanken bringen kann. Mhm. Und das fand ich auch super interessant. Mhm. Also.
Ja, und auch, dass du je nach Zeitpunkt des Zyklus halt eben nicht so leistungsfähig bist, ja, und für, genau, dann irgendwie so Rennen oder halt irgendeinen Wettkampf ist es dann halt, ist deine Leistung total anders als zu einem anderen Zeitpunkt im Zyklus. Und ja, genau, da müsste irgendwie ja auch so Rücksicht drauf genommen, mhm, werden, mhm, bei so Wettkämpfen, mhm, um, wenn es, mhm, wirklich so Leistungssport ist.
Ja. Mhm. Und ich finde, man merkt es ja manchmal so unterbewusst, ey, ja, jetzt gerade bin ich richtig gut drauf und ich fühle mich in meinem Körper einfach super wohl. Ja, und dann gibt es aber auch so Momente, wo es gar nicht so ist und, ah ja, okay, bald kommt die Periode. Ja. So, aber so was der Hintergrund davon ist, so, das ist schon entspannend, auch zu wissen. So.
Ja, Riesenfeld, ne? Gendermedizin. Es gibt eine Dozentin, Professorin in ganz Deutschland für Gendermedizin, ganz spannend. Und genau, also da ist man jetzt so auf dem Weg, ne? Zu gucken, was ist für wen, Männlein, Weiblein oder was auch immer dazwischen, gut, richtig, nicht so gut und Dosierung, welcher Zeitpunkt, Sport und spannend.
Ist noch einiges auf dem Weg erkunden und zu entdecken für alle. Mhm.
Ich habe noch eine letzte Frage auf meinem Zettel stehen.
Frage Sie.
Ja, weil ich denke immer irgendwie, wir hatten, glaube ich, in der ganzen Zeit, an die ich mich erinnern kann, nur eine Gesundheitsministerium. Ministerin. Genau. Und kannst du dich an eine Gesundheitsministerin erinnern?
Nee.
Rita Süssmuth.
Genau,
Rita Süssmuth. Und alles andere waren Männer, ne? Mhm. Okay. Gesetzt dem Fall, ihr hättet das Amt inne, der Gesundheitsministerin, gibt es irgendwas, wo ihr denkt, oh krass, da ist eine mega Baustelle, das würde ich auf jeden Fall ändern. Oder nur bezogen auf euren Beruf der Hebamme, gibt es irgendwas, wo ihr denkt, oh, das würde ich ändern?
Es ist ja auf jeden Fall ein total großes Feld und beinhaltet total viele Bereiche. Mhm. Und es gibt da mit Sicherheit auch viele Bereiche, in denen was getan werden muss. Mhm. Und was mir jetzt so spontan einfällt, so als erstes jetzt konkret auf den Beruf bezogen, wäre zum Beispiel, dass die Wochenbettbetreuung von freiberuflichen Hebammen mit einer Pauschale bezahlt wird pro Wochenbettbesuch. Und das umfasst halt gar nicht so die Leistung, die man normalerweise erbringt bei einem Wochenbettbesuch. Und es ist im Prinzip egal, ob du eine Viertelstunde den Wochenbettbesuch machst oder 2 Stunden, weil total viel ansteht, du kriegst genau das gleiche Geld. Und das wäre sowas, was mir als erstes ins Auge springen würde, dass man das eben nach Stunden bezahlt oder also nach Zeitaufwand und nicht eine Pauschale. Und genau, weil es dann halt total auf irgendwie dem eigenen Gewissen der Hebamme hängt, wie mache ich den Wochenbettbesuch und wie, ja, es ist irgendwie auch nicht für mich selbst total, dass es mich in meiner Freizeit einschränkt, ich aber kaum Geld verdiene, aber trotzdem irgendwie die Leute natürlich mit gutem Gewissen betreue und auch gut betreue. Und das ist irgendwie so ein, ja, das würde mir gerade so einfallen.
Ja, schöne Idee, super.
Mhm. Ich glaube, also so konkret wüsste ich es jetzt gerade nicht, aber generell sieht man ja einfach, dass so an mehreren Punkten die Priorität irgendwie fehlt und darunter halt oftmals jetzt zum Beispiel bei uns halt Frauengesundheit oder halt Geburtshilfe ein bisschen drunter leidet. Ob es dann eben ist, nicht möglich ist, die 1:1-Betreuung, wo die Frauen gut betreut werden können und was halt einfach auch Auswirkungen auf das Outcome hat. Und man sieht halt so, dass gerne an den Stellen geknapst wird irgendwie und ich glaube, das würde ich nicht so machen. Also, ob es jetzt fürs Geld gespart wird, was man auch im Krankenhaus einfach gut sieht. Jetzt ein Beispiel, was auch uns betreffen könnte, ist ja, also jetzt Bensberg oder Bergisch Gladbach, dass wir die Geburtshilfe einfach verlieren. Dadurch, dass ja manche Krankenhäuser, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig formuliert ist, geschlossen werden sollen, wenn die nicht Schlaganfallstationen haben und Kardio, wie nennt man das?
Kardiologische Station.
Genau, die Kardiologie. Und wenn die beiden Kriterien nicht erfüllt werden, was nun mal das VPH und das EVK nicht tut, dann kann es sein, dass die geschlossen werden. So. Und das ist halt, wäre natürlich. Da sieht man einfach, diese Priorisierung ist irgendwie nicht so da. Und wir würden, also.
Wo sollten dann die Frauen gebären? In Bergisch Gladbach und Bensberg also, und Umgebung?
Das ist halt die Frage daran. Mhm. Ich glaube, ich hatte jetzt vorher nochmal so den Artikel gelesen. Ich glaube dann, dass tatsächlich von 130 oder 130 auf ein paar 30 nur das reduziert werden würde an Standorten. Es waren, also ich kann gerne mal den Artikel schicken, der ist von Dezember. Mhm. Das ist ja eh die Frage, also diese Krankenhäuser würden überlaufen werden und man kann gar nicht so die Betreuung dann noch weniger irgendwie garantieren. Mhm. Und das ist
Krass, ne? Ja, ich ein Statement vom Herrn Lauterbach war, dass eine Fahrzeit von 40 Minuten in der Geburtsklinik als zumutbar gelten. So, also nochmal so als Zitat, ja. Als kleines.
Ups. Er weiß genau, wie sich das anfühlt in der Wehe 40 Minuten im Auto.
Zweites Kind, viertes Kind. Ja, aber das sind schöne Impulse. Also finde ich, also ihr sprecht da, glaube ich, ganz viel an, was uns auch immer durch den Kopf geht. Mhm. Also Bezahlung, 1:1-Betreuung, Optimierung der Betreuung, damit das Outcome einfach besser wird. Ne?
Mhm.
So.
Ja, und dann vielleicht aber auch passend zu dem, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, die Aufklärung. Also, dass man auch einfach schaut, dass eben die Aufklärung gefördert wird, weil ich denke, dass es die auch braucht, damit sich wirklich was verändert. Mhm. Weil natürlich, was total schade ist, aber für Veränderung müssen Leute sich das ja einfordern. Mhm. Und dafür braucht man ja als erstes die Aufklärung und irgendwie dann, dass es eingefordert wird und dann kann sich hoffentlich halt auch so ganzheitlich was verändern und nicht nur an so einzelnen Stecknadeln, die wir ja gerade angesprochen haben.
Mhm. Ja, auch so dieses, wenn manche Familien irgendwie keine Hebamme finden, dann ist halt super viel verloren. Da kann es jedenfalls sein, ne? Und da müssen die sich halt super viel selber aneignen. Und eigentlich müsste es sowas Generelles geben, wo man hingehen kann und die Information trotzdem kriegt, obwohl man keine Hebamme zum Beispiel gefunden hat. Sollte das der Fall sein. So, ja.
Initiiert Flyer, initiiert Podcast. Bringt euch zusammen als Kölner werdende Hebammengruppen und haut Infos raus und also das ist immer, wie ich alle Menschen nur inspirieren und auffordern kann, nehmt es in die Hand und wenn ihr das potenzieren könnt, schon das Wissen und das Aufklärungspotenzial, ist das natürlich mega, mega, mega. Und sei es bei Gesprächen an der Theke, beim Geburtstag oder zu Weihnachten mit der Oma und jede Möglichkeit nutzen, um Infos auf den Weg zu bringen.
Ja, nochmal zum Thema, darüber habe ich, das habe ich ganz am Anfang so ein bisschen vorausschauend angesprochen, weil es ja spannend ist, ihr seid eben, wie wir gesagt haben, im letzten Ausbildungsjahr. Ab jetzt gibt es keine, im nächsten Jahr keine Ausbildung mehr für Hebammen, sondern dann ein Studium. Und habt ihr da was mitbekommen? Ist das anders? Ist das Studium anders? Was ist da anders, wenn ihr was mitbekommen habt? Erzählt gerne.
Also wir haben so ein paar Einblicke da rein, dadurch, dass Bensberg jetzt mit der Katholischen Hochschule in Köln kooperiert und somit schon 2 Semester Studentinnen gestartet haben in Bensberg und da quasi ihren Praxisort haben. Und teilweise, eigentlich ist es versucht unsere Schule das so zu organisieren, dass wir uns abwechseln mit den Praxiseinsätzen, damit eben einfach nicht zu viele Lernende ihren Einsatz gleichzeitig haben.
Was so mäßig funktioniert.
Genau, es funktioniert nicht immer von der Organisation. Deswegen haben wir schon so ein paar Überschneidungspunkte mit den Studentinnen und bekommen so ein bisschen was mit. Und also es ist so, dass die Studentinnen 800 Stunden weniger Praxiszeit in ihrer Studienzeit haben, als wir in der Ausbildungszeit. Und dadurch wurde gleichzeitig auch festgelegt, dass 25% Praxisanleitungen im besten Fall während dieser Praxiszeit stattfinden sollten, was gerade noch nicht immer der Fall ist, weil es natürlich total ein Umstrukturierungsprozess ist und auch erstmal Leute gefunden werden müssen, die diese Praxisanleitungen machen können.
Vielleicht sagst du kurz für uns, die das nicht wissen, was eine Praxisanleitung ist?
Genau, eine Praxisanleitung ist eigentlich so ein bisschen, dass man im Kreißsaaldienst oder auch auf der Wochenbettstation gibt es auch Praxisanleitungen, dass eine Hebamme dir zugeordnet wird, die mit dir theoretisch ein Thema bespricht, nochmal Fragen klärt, theoretisch Themen durchgehen kann, dann im besten Fall genau das gleiche Thema auch einmal praktisch durchführen kann, was natürlich auch nicht immer planbar ist, und dann nochmal nachbespricht. Also einfach so eine etwas engere Zusammenarbeit mit der Hebamme, die so ein bisschen dich mehr im Blick hat während dem Dienst und quasi dich nochmal genauer in Themen einführt. Mhm. So kann man es vielleicht beschreiben.
Und das ist auch im Externat, ne? Wenn ich Schülerinnen mitnehme oder in Zukunft Studentinnen, ist es ähnlich, dass die dann praktisch schauen, wie ich arbeite und dass wir ein Arbeitsfeld erarbeiten, nacharbeiten und im besten Fall selbstständig durchgeführt wird, irgendeine Aufgabe.
Ja, wir bekommen so ein bisschen mit, dass die Studentinnen in der Hochschule anders natürlich vorbereitet werden, als wir jetzt in der Hebammenschule. Wir haben ja vorhin auch über unseren ersten Schulblock gesprochen und natürlich dadurch, dass wir unsere Klasse jetzt in Bensberg zur Schule gegangen ist und wir auch alle in Bensberg im Krankenhaus waren, konnte das natürlich auch sehr gezielt auf Bensberg alles irgendwie.
Viel enger.
Genau. Mhm. Uns wurde zum Beispiel im ersten Schulblock auch gesagt, welche Handschuhgröße der Chefarzt hat, damit wir, wenn der irgendwie dazukommt, die richtigen Handschuhe rauslegen können und sowas. Und das ist natürlich in der Hochschule auch nicht umsetzbar, da die halt verschiedene Praxisorte haben. Das muss man eben auch dazu sagen, dass es halt gar nicht so gezielt vorbereitet werden kann, wie jetzt die Schule in Bensberg, wenn wir alle auch in Bensberg lernen, was alles total nah aneinander und irgendwie zusammenarbeitet. So.
Von der Schule wusste man dann halt am Anfang mit einfachen Aufgaben anzufangen. Das heißt dann vom Blutdruck messen zu Puls, Temperatur oder Leopold-Handgriffe. Das sind dann halt die, wo man den Bauch abtastet, um zu gucken, wie oder zu tasten, wie das Kind im Bauch liegt. Bis hin dann zu komplexeren Aufgaben. Und sobald man das einmal in der Schule durchgegangen ist, hat man das dann auch in der Praxis am besten durchgeführt. Und das wussten die Hebammen dann auch, was wir wann ungefähr von den Themen her machen, sodass wir das dann auch übernehmen durften. Und ich glaube, da ist es dann halt auch so ein bisschen einfach bei den Studentinnen ein bisschen anders, dass es nicht so von der Reihenfolge her von einfach zu immer mehr wird, sondern ich glaube, dass also viele mussten dann halt auch erst im Krankenhaus lernen, wie messe ich den Blutdruck, und haben dafür aber dann halt schon in der Theorie andere Sachen durchgenommen, die jetzt nicht direkt dafür hilfreich waren. So. Mhm. Also, und ich glaube, da ist halt die Zusammenarbeit einfach anders.
Ja, genau. Also das kann wahrscheinlich auch eine, die jetzt gerade das Studium macht, nochmal besser erklären. Ja. Die hat da ja einen ganz anderen Einblick rein. Ja. Aber das, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass es so ein, wie so ein Tätigkeitsheft gibt, wo man sich halt verschiedene Sachen unterschreiben lassen muss. Ich habe irgendwie so und so oft einen Urinkatheter gelegt oder verschiedene Sachen. Und da merke ich schon so ein bisschen, dass die Studentinnen da auch total hinterher sein müssen, dass sie genug mitkriegen und quasi überall auf ihre Zahlen kommen, da ja auch die Praxiszeit ein bisschen weniger ist als bei uns. Und da merke ich schon irgendwie, dass, also gefühlt dachte ich so, okay, ich hatte so das Gefühl, wir konnten uns ein bisschen mehr ausruhen.
Ja, also die sind viel, in der Hinsicht selbstständiger und oder krasser dem hinterher, müssen sich das richtig einfordern, müssen auch danach ordentlich viel Reflexion auch aufschreiben, also seitenweise wirklich dann Texte dazu schreiben, und das war bei uns nie so. Also am Ende des Einsatzes gab es einmal halt einen Beurteilungsbogen, wo man eine Reflexion bekommt, aber halt nicht so ausführlich. Und ich glaube, das ist halt der einzige Weg, wie die halt so ein bisschen diese Zusammenarbeit, die bei uns mündlich passiert ist, halt erst schaffen.
Und ihr seid eine Klassengröße von 20, 25, 15?
22.
Genau.
Wir sind mehr, wir enden mehr, als wir angefangen haben.
Ich sind immer noch dazugekommen.
Ja, von den Kursen davor.
Was man irgendwie noch im Kaiser also mitbekommen hat, war natürlich auch am Anfang so ein bisschen eine Unsicherheit, bevor die ersten Studentinnen gekommen sind. Mhm. So, wie wird das? Und wie wird das einfach? Und da haben wir dann auch mal so ein bisschen so zu hören bekommen, dass es halt auch schade ist, weil, also man hat einfach gemerkt, die Hebammen finden es auch schade, weil es natürlich eine enge Zusammenarbeit war, wie eben schon beschrieben. Die wussten genau, wann wir was lernen, und es ist halt einfach was Neues. Aber ich finde, was man jetzt auch merkt, ist, dass die Hebammen und die Studentinnen irgendwie auch, dass es auch total gut funktioniert. Ja, und
das
ist
halt das Unbekannte noch so, ne? Diese, und ich finde, das ist auch so bei uns noch immer so die Frage, inwiefern wird es später einen Unterschied machen, wenn man halt studiert hat oder die Ausbildung gemacht hat. Und das steht, glaube ich, auch, also wird noch eine Weile so in den Sternen liegen, was das jetzt für einen Unterschied, ob es jetzt von der Bezahlung ist oder vom Ansehen her, wo man halt die unterschiedlichsten Meinungen hört. Ah, doch, mach auf jeden Fall noch das Studium danach, damit du keinen Nachteil hast.
Mhm. Ist das jetzt bei euch auch noch eine Überlegung gewesen?
Ja. Also ich habe das auf jeden Fall schon öfters jetzt so in Gesprächen mitbekommen. Irgendwie, bist du sicher, dass du nicht vielleicht das auch noch machen möchtest oder so oder danach?
Das sind aber eher Leute von außerhalb des Ganzen oder auch schon im Krankenhaus?
Im Krankenhaus.
Okay.
Aber ich glaube, es ist halt noch super unbekannt und da muss man halt so ein bisschen drauf abwarten, wiefern sich das wandeln wird. Und
ja, es ist ja generell schon auch irgendwie so eine Möglichkeit, dass der Beruf der Hebamme nochmal mehr Ansehen kriegt und ja, es ist ja auch, Deutschland ist ja auch das letzte Land, wo quasi die Hebamme noch eine Ausbildung macht und jetzt ist es ja auch zum Studium geworden. Also es ist ja schon auch eine Entwicklung, die irgendwie ja auch irgendwie so total viele Chancen bietet. Aber es ist ja auch einfach noch in den Beginn und so richtig kann man es halt nicht vorhersehen, wird da nochmal was über irgendwie verändert in der Struktur vom Studium oder funktioniert so irgendwie auch total gut. So, das muss man ja einfach irgendwie abwarten.
Und generell, wie lange ist das Studium? Wisst ihr das? Also
das Studium ist 3 Jahre. Ja, also ich habe nochmal nachgelesen. Fakten war 3 bis 4 Jahre. Ja. Also es kann so ein bisschen variieren. Die Zugangsvoraussetzungen haben sich auf jeden Fall geändert. Du musst Abitur haben oder 10 Jahre Schulerfahrung, also praktisch einen Realschulabschluss plus eine Berufsausbildung plus Berufserfahrung.
In irgendeinem Beruf oder einem
Das wurde Medizin. Da spezifisch nicht genannt. Du kannst aber auch, je nachdem, wenn du in der Pflege vorher schon gelernt hast, dann kannst du einfacher einsteigen. So, auf jeden Fall hast du unterschiedliche andere Beschränkungen und Zugangsvoraussetzungen. Und vorher war es so, dass du lediglich einen Realschulabschluss haben musstest und damit konntest du dich praktisch bewerben. Es ist so, dass einige Hochschulen auch mit einem Numerus Clausus arbeiten, also dass du nicht ohne weiteres reinkommst. Das hat sich geändert.
Wie seht ihr so dieses Thema? Ist es wichtig, dass man einen Abi-Abschluss hat, um diese Ausbildung zu machen? Also zum einen, um die Ausbildung vielleicht zu schaffen, ne? Weil es vielleicht gewisse auch theoretische Ansprüche hat. Aber zum anderen auch, als um Hebamme zu sein, so aus eurer Sicht?
Also ich glaube, dass man nicht unbedingt das Abitur braucht, um jetzt inhaltlich, was man in der Schule gelernt hat, dass ich jetzt sagen würde, das hat mir echt geholfen in der Ausbildung irgendwie. Bio war nie mein Fach oder so. Also so, ne? Aber das hat mich interessiert und in der Schule habe ich gemerkt, okay, hier kann ich ganz anders lernen als in der Schulzeit, weil in der Schule lernt man halt grob gefächert alles ein bisschen und viel, was einen gar nicht so interessiert. Und in dieser Ausbildung habe ich zum ersten Mal auch gerne gelernt, so oder ne, weil es einfach einen interessiert und man hat halt einfach Leute vor sich stehen, die in dem Beruf sich auskennen und Erfahrungen haben und das ganz anders vermitteln. Und ich glaube, solange man das wirklich möchte, kann man auch ohne Abitur diese Ausbildung oder jetzt Studium bestehen, so und das machen und erlernen. Ja, ich denke, da gehören noch andere Punkte so mit dazu, die man bedenken muss, halt ob es jetzt das Schichtdienst ist oder halt einfach so die nervliche Strapazierung, sage ich jetzt mal, oder halt so, ne?
Ja, voll. Ich glaube auch nicht, dass man Abitur braucht. Was, glaube ich, schon hilfreich ist, ist, wenn man so, also wie du meintest, es ist voll das andere Lernen, wenn einen die Sachen interessieren. Aber es ist schon auch viel Lernen und ich glaube, es ist schon auch hilfreich, wenn man vorher irgendwie schon mal für sich ein Prinzip entwickelt hat, wie man weiß, irgendwie so lerne ich und so kann ich ganz gut lernen. Das verändert sich dann vielleicht nochmal so in der Ausbildung, aber so, ich glaube, das ist schon hilfreich, wenn man sich irgendwie auch mal mit Dinge auswendig lernen vorher befasst hat, weil das schon auch, natürlich viel lernen wir praktisch und das bleibt ganz anders im Kopf, aber es gibt auch Dinge, die wir so einfach auswendig lernen. Und da ist es, glaube ich, schon irgendwie hilfreich, wenn man das vorher schon mal gemacht hat.
Ja, dann bleibt es einfach sowieso spannend und zu sehen, ne, wie sich das, wie ihr auch sagt, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, ne, was es im Endeffekt anders macht, die neue Ausbildung, was da für neue Hebammen kommen oder ob es auch gar nicht so ein Unterschied ist. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben.
Und wir haben schon festgelegt, dass wir auf jeden Fall auch eine Studentin gerne oder Studentinnen einladen möchten.
Oder eine Studentin.
Und Student, mal gucken.
Ja, wenn es den gibt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch mal also gespannt, ob das dann, also männliche Hebammen auch.
Genau,
ja,
mehr das mein, ne? Ja. Genau.
Durch das Studium.
Durch das Studium, mhm, ja.
Habt ihr da jetzt, ist noch keiner da, ein Mann in Lehnsberg jetzt?
Nee, durch in Lehnsberg nicht. Mhm.
Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten und werden berichten. Wir wünschen euch erstmal einen guten Abschluss, dass ihr ab September Hebammen seid, fertige.
Ja, und mit der Urkunde unterm Arm.
Ja.
Ja. Auch super, das ist groß. Wir drücken die Daumen und
vielen Dank.
Und wir werden bestimmt nochmal hören, ne? Im September. Ja. Freuen wir uns über ein Feedback,
wie es
gelaufen ist.
Genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Genau, wir sagen auch Tschüss und dürfen, genau, im April, das ist unsere April-Folge, dann haben wir im Mai die nächste Folge, Nummer 11.
Genau. Nummer hier, 11. Die ist jetzt, du hattest es eben aufgeschrieben, am wievielten kommt?
26.05. kommt die Mai-Folge und dann werden wir, können wir schon mal verraten, ne? Die Nummer 12, Ende Juni. Und da wird es nochmal... Da dürfen wir nochmal diskutieren, ne? Und ein bisschen Ausblick geben und einen Einblick.
Genau, und einen Rückblick.
Und
ganz viele Umblicke wollten wir da nochmal machen. Und die wird stattfinden, aber das sagen wir euch auch nochmal, nicht am letzten Freitag im Juni wie sonst immer, sondern am
26.
Am 23.
23 schon.
Das 23. ist dann der Freitag, weil dann die Ferien anfangen
und
die Leute unterwegs sind.
Ja.
Genau. Okay.
Wir sagen Tschüss.
Tschüss, bis dahin. Alles Gute.
Alles Gute.
Ciao.
Katrin, meine Liebe, es gibt natürlich noch eine Gesundheitsministerin in der Zeit. Das ist die Ursula Schmidt. Die haben wir ganz vergessen. Bis dahin. Tschüss.
Superkraft ist eine Idee von Katrin Rindfleisch
und Alexandra Kosma.
Musik und Mischung Alex Papatheodorou.
Beratung Sascha Schiffbauer.